Liebe Zuhörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur Sendung aus dem Studio des Missionswerkes Mitternachtsruf. Sie hören heute eine Botschaft von Johannes Vogel mit dem Thema Die Flut der Augen, unsere Tränen. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Dankbar, dass ich eingeladen worden bin, auch wieder bei euch hier in eurer Mitte zu sein, beim Mitternachtsruf. Wir fühlen uns mittlerweile zu Hause. Es soll heute Morgen gehen um die Flut der Augen, unsere Tränen. Es fließen Tränen jeden Tag und immer wieder aufs Neue. Es gibt so viele Tränen. Und was soll ich sie alle aufzählen? Es gibt die Tränen der Freude. Ihr kennt sie, wenn man so hereingerufen wird als junger Vater und dann gesagt wird, hier, das ist Ihr Kind. Und dann sieht man auf dieses funkelnagelneue Baby, dann muss man sich so die Träne verdrücken. Tränen der Freude. Da gibt es Tränen der Wut. Man ist ärgerlich. Man weint sogar dabei, vor Wut. Die Tränen der Reue in einer Gerichtsverhandlung, wenn man auf einmal als Angeklagter wirklich mitbekommt, jawohl, ich bin schuldig, wenn man es vorher auch gar nicht eingesehen hat, aber dann auf einmal, wenn man dann das Strafmaß hört, man wird reuig. Die Tränen der Betroffenheit, wir haben sie in der letzten Woche geweint bei uns an der Bibelschule. In Deutschland, ein anderer Bibelschulleiter von der Bibelschule Königsfeld hat seinen 18-jährigen Sohn verloren. Autounfall. 3 andere junge Leute waren noch mit dabei. Tot. Tränen der Betroffenheit, der Rührung. Die Tränen der Rührung, kennt ihr sie? Ich habe noch nie, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe noch nie eine Hochzeit gesehen, wo nicht geweint worden ist. Ja? Ach. Endlich hat sie einen mitgekriegt. Tränen der Rührung. Aber es gibt so viele Dinge, Tränen der Liebe. Habt ihr eure Bibel mit dabei? Schaut doch mal bitte rein. 2. Korinther 2, Vers 4. Die Tränen der Liebe. Ich will am Anfang einfach so ein paar Tränen mal aufführen, damit ihr so mit in diese Botschaft mit hineingenommen werdet. Ich habe mich gewundert, wie viele Tränen wir in der Bibel finden. 2. Korinther 2, Vers 4, da spricht der Paulus hier. Ich habe euch nämlich aus viel Bedrängnis und Herzensnot herausgeschrieben, unter vielen Tränen, nicht damit ihr betrübt werdet, sondern damit ihr die Liebe erkennet, die ich in besonderer Weise zu euch habe. Tränen der Liebe, da gibt es Tränen der Hoffnung. Die Tränen der Hoffnung, wenn du so weinst beim Abschied auf den Bahnhöfen am Flughafen. Es wird die Träne der Hoffnung geweint oder auch des körperlichen Schmerzes, wenn du so das nächste Mal zum Zahnarzt kommst. Schmerzen. Da sind die Tränen des seelischen Schmerzes. Oder auch, wenn wir in die Bibel schauen, die Tränen der Buße, die Tränen der inneren Erneuerung. So heißt es in Matthäus 26. Die Tränen der inneren Erneuerung. Oder auch die Tränen der Märtyrer, die Jesus selber trocknet. So heißt es ja in der Offenbarung. Tränen finden wir aber auch in der Bibel, die zu spät fließen. Tränen, die da sind, die zu spät fließen, wie damals bei Esau. Sie sind zu spät gekommen, 1. Mose 27. Was die Tränen für den jeweils Einzelnen ausdrücken, kann tatsächlich wirklich nur die jeweilige Person selber ganz genau beschreiben. Das kann kein anderer. Warum weinst du gerade? Das kann man nur selber beschreiben. Man sieht jemanden weinen und sagt, der weint deswegen. Nein, das kann man nicht genau beschreiben. Tränen sollen das Wasser der Seele sein, so sagt man. Wer weint und Tränen vergießt, zeigt Schwäche. Das ist eine Aussage, die oft gekoppelt wird bei Kindern mit diesem Ausspruch, Indianerherz kennt keinen Schmerz. Und wenn du dann bei Kindern so schaust, was es alles alleine nur mit Tränen gibt, da gibt es heute diese Puppen. Da kannst du die sagen, nicht nur Mama, sondern die fangen auch an zu weinen. Richtig, da kullert sowas runter. Aber was die noch alles können, da wollen wir nicht drauf eingehen. Wer öfters heult, hat überhaupt Führungsqualitäten? Das wird heute noch in einigen Managerkreisen behauptet. Nee, der hat keine Führungsqualität, wenn er heult. Tränen zeigen ist für einige wirklich unangenehm in der Öffentlichkeit. Und diese Bezeichnung Heulsuse rutscht vielen immer noch so als Beleidigung über die Lippen und bezeichnet damit diese Menschen, die nah am Wasser gebaut haben. Tränen, sie sind schon etwas Besonderes. Wo kommen die Tränen eigentlich her? Habt ihr euch da mal Gedanken drüber gemacht? Ja klar, aus den Augen. Aber das ist mir zu wenig. Wo kommen die Tränen eigentlich her? Wir besitzen mandelförmige Tränendrüsen. Ich habe mich da schlau gemacht, also nicht, dass ihr meint, ich wäre medizinisch begabt. Am oberen Rand der Augenhöhle, mandelförmig dort eine Tränendrüse. Und sie produziert ständig Tränenflüssigkeit, so ein Liquid. Und du hast dann so 3 bis 6 Mal in der Minute, wird dieses Liquid über deinen Augenapfel hinübergetan, diese Tränenflüssigkeit. Und sie befeuchtet deine Augen. Unsere Tränen, sie beinhalten Fett, Salz, Wasser, bakterienzersetzende Stoffe, die unsere Augen vor Infektionen sogar schützen. Das alles tun Tränen. Die Tränen fließen am oberen Rand der Augenhöhle zum inneren Augenwinkel über den Tränensack in den Tränenausgang. Während der Nacht trocknet dann deine Tränenflüssigkeit und morgens sagst du dann zu den Kindern immer, mach dir mal den Schlaf aus den Augen. Wisst ihr, was das ist? Das sind Tränen. Das ist diese Tränenflüssigkeit, die getrocknet ist über Nacht. Wenn wir von etwas sehr betroffen sind, werden die Tränen durch einen Nervenreiz hier ausgelöst. Und dann, unser Gehirn gibt das an diesen Drüsen weiter ein Signal, um noch mehr Tränen zu produzieren. Und dann hast du die Flut der Augen. Dann strömt es auf einmal über. Die Tränen, die in solchen Augenblicken entstehen, enthalten Stoffe, die ähnlich wie Morphium Schmerzen lindern. Das habe ich noch nicht gewusst. Sie können Schmerzen lindern. Also schreibt man den Tränen mittlerweile sogar auch medizinischen Nutzen zu. Die Konzentration von Mangan in unserer Tränenflüssigkeit ist 30 Mal höher als in unserem Blut. Es gibt Dinge, Da habe ich mir noch nie vorher Gedanken drüber gemacht, was mit Tränen zu tun hat. Tränen spielen eine nicht allzu unerhebliche Rolle in unserem Leben. Es gibt Zahlen, die habe ich mir aus dem Internet gezogen, dass täglich in Deutschland, Entschuldigung, ihr Schweizer, circa 40 Badewannen voll täglich geheult werden an Tränenflüssigkeit. Es sind circa 6.000 Liter pro Tag, die geweint werden in Deutschland. Und rein statistisch gesehen verweint jeder deutsche Bundesbürger circa 80 Liter Tränenflüssigkeit in seinem Leben. 80 Liter. Das ist heftig. Okay, das ist statistisch. Was will er uns hier halten? Einen medizinischen Fachvortrag? Wann fängt er endlich an? Was sagt die Bibel von den Tränen? Das habe ich mir natürlich besonders gefragt, als ich mich mit dieser Thematik auseinandergesetzt habe, bei all dem medizinischen und wissenschaftlichen, was wir gerade gehört haben und was die Wissenschaftler so an Erkenntnis gewonnen haben. Die Bibel ist voll mit Tränen, aber wirklich voll. Sie müsste eigentlich durchweicht sein von so vielen Tränen, die da drin sind, hervorgerufen durch Emotionen, durch Taten, durch Begebenheiten. Und wir finden diese Tränen bei Jung, Alt, Reich, bei allen und sogar bei unserem Herrn Jesus. Wir haben den Tränen den kürzesten Satz in der Bibel zu verdanken. Wusstet ihr das? Dieser Satz ist in der Biografie Jesu enthalten. Schlagt mal bitte auf Johannes 11, Vers 35 und wir wollen diesen langen Vers mal mit uns zusammen mal lesen. Passt sehr auf die Satzstellung auf bei diesem Vers. Johannes 11, Vers 35. Jesus weinte. Das ist der ganze Satz. Jesus weinte. Jesus befindet sich auf dieser Erde und als Mensch wurde er geboren. Und er hat somit genau das erlebt, was wir auch erlebt haben. Schmerzen, Empfindungen, all das, was da ist bei jedem Einzelnen von uns auch. Und somit finden wir in Jesu Leben auch was? Die Tränen. Jesus weinte. Er kennt die Tränen. Die Bibel bezeichnet diese Welt hier, auf der wir sind, auch als Tränental. Tränental. Und das ist mein erster Punkt heute Morgen. Das Tal der Tränen. Der Psalmist besingt dieses Tränental in Psalm 84. Schlagt mal bitte auf, Psalm 84. Psalm 84, Vers 7. Wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Luther übersetzt das sogar das Jammertal. Stimmt, wenn man diese Erde ansieht, ne? Das Jammertal, das Tränental. Jesus befand sich also auch in diesem Tränental, hier auf dieser Erde. Wir haben es ja in Johannes 11, 35 schon gelesen. Jesus weinte. Er hat es selber miterlebt. Jesus befindet sich, als er diese Nachricht bekommt, Jesus weinte, befindet er sich an einem Punkt, und ihr kennt ihn, die, die in Israel schon waren, in der Nähe da, wo er getauft worden ist, das ist dort unten in der Arava-Senke. Er hört von seinem Freund Lazarus, seine Schwester hat ihm extra einen Boten bringen lassen. Das ist bei so einer heftigen Nachricht auch richtig. Heute würde man eine SMS verschicken oder so, eine E-Mail. Damals ein Bote kam. Ein Bote brachte Jesus diese Nachricht, hey, dein bester Freund, er liegt im Sterben. Er war an diesem tiefen Punkt, an diesem tiefen Graben, Jesus, dort unten in der Arava-Senke, wo diese europäische Gesteinsplatte und die afrikanische Gesteinsplatte zusammenkommen. Genau in diesem Graben unten drin, an diesem tiefen Punkt, da befand er sich, in diesem Tal. Genau in diesem tiefen Tal trifft Jesus diese Nachricht von der schweren Krankheit seines Freundes. Habt ihr das schon mal so erlebt? Da kriegt ihr auf einmal einen Anruf und dann heißt es, der und der ist krank. Mir ist das vor mehr als ja fast 20 Jahren so ergangen. Ein lieber Freund unseres Missionswerkes. Wir haben zum Anfang unseres Missionswerkes, als wir eingestiegen sind, meine Frau und ich, vor ja, gut 20 Jahren, haben wir einige Dinge neu ordnen wollen, gerade auch in dem Verwaltungsbereich. Es waren einige Dinge da, die waren sehr notwendig, dass sie erneuert wurden, weil sie noch auf dem alten Stand waren von der Gründungszeit her. Und so haben wir gesagt, wir müssen einiges tun. Und dann sind wir zu diesem Steuerbüro gegangen und dieser Bruder, er war ein wirklicher lieber Bruder, ein väterlicher Freund. Wir haben Dinge ausgearbeitet, wir haben eine neue Satzung erarbeitet, wir haben manche Dinge miteinander überdacht für das Missionswerk. Wie kann es sein? Wir haben dafür gebetet und wir waren fast am Ende angekommen. Wir hatten alle Dinge schon so gelegt, dass wir es jetzt durchbringen können, auch beim Amt und allem dran. Und er hat gesagt, wenn das ist, dann komme ich rauf von Stuttgart und ich helfe euch. Und dann auf einmal höre ich, erkrankt, Krebs. Alleine schon dieses Wort, Krebs. Und dann haben wir dafür gebetet und wir haben gedacht, der Herr wird Großes tun. Der Herr hat Großes getan. Aber der Bruder ist innerhalb von einem Dreivierteljahr wie Schaum vor der Sonne vergangen. Das kann man sich nicht vorstellen. Der hatte eine Leibesfülle, da war ich noch ein Kleinkind gegen. Der Bruder war hinterher weg. Ich habe geheult. Dieser Bruder war mir so ans Herz gewachsen. Der hätte blutsverwandt mit mir sein können. So habe ich geweint. Jesus stand hier auch diesem letzten Feind, dem Tod gegenüber, der auch nicht vor seinem Freund Halt machen würde. Er hört diese Nachricht. Er sah auch die Tränen der Schwestern und der teilnehmenden Freunde, die er dann getroffen hat. Er weinte mit ihnen. Durch dieses Tränental muss jeder einzelne von uns. Und mancher heute Morgen könnte seine eigene Geschichte erzählen oder die von Verwandten, Bekannten, ganz engen Freunden, wo es ähnlich gegangen ist. Wir werden unter Tränen in dieses Tränental hineingeboren. Ja? Da nimmt der Arzt den Kleinen, hebt den hoch. Ich habe am Anfang gedacht, was macht der da? Nimmt den da und haut dem einer auf den Hintern. Erstmal Tränen, wenn du in die Welt kommst. Und wenn du wieder rausgehst, Tränen um dich herum. Alle weinen und Tränen werden geweint. Doch so schmerzlich wie Jesus ist keiner hier durch dieses Tränental auf dieser Erde gegangen. Keiner. Egal, was wir erlebt haben. Die Schrift sagt uns etwas von seinen Erdentagen. Schlagt mal bitte auf Hebräer, der Hebräerbrief, Hebräer 5, Vers 7. Da hören wir, was Jesus mitgemacht hat, als er durch dieses Jammertal gegangen ist, durch dieses Tränental. Hebräer 5, Vers 7. Dieser hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte und ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Jesus weinte mit den Weinenden. Das ist ja auch unsere Aufforderung, die wir haben. Das ist deine und meine Aufforderung. Wenn wir in diesem Tränental sind, wenn du hörst, wenn ein Glied leidet, dann leiden alle mit. Ist das so? So sollte es doch sein. Da höre ich, dass es einem schlecht geht. Geh auf die Knie dafür, auch in dieser Gemeinde. Einige sagen, ja, das kann man doch gar nicht bei so einer großen Gemeinde. Doch, das geht. Gerade da geht's. Wie heißt es in Römer 12, Vers 15? Ihr kennt diesen Vers. Freut euch mit den Freunden. Und da hören die meisten auf. Freut euch mit den Freunden. Ja, sicher, gerne. Aber es geht weiter. Es steht hier, weinet mit den Weinenden. Das ist auch unser Auftrag. Hast du mal wirklich mitgeweint? Ich stelle dir und mir heute Morgen diese Frage. Wann hast du das letzte Mal geweint für die verlorenen Menschen, die draußen heute vielleicht oder morgen verloren gehen, weil sie das Wort Gottes nicht gehört haben und für immer verloren sind. Wann haben wir das letzte Mal darüber geweint? Kannst du dich daran erinnern? Ist uns das noch ein Herzensanliegen in diesem Jammertal? Gehen wir zurück nach Bethanien. Sie sind ja dann nach Bethanien gegangen. Der Herr Jesus, er hat gesagt, okay, ich gehe und schaue nach meinem Freund. Tränen, die sind auch hier in dieser Geschichte, in dieser Begebenheit unseres Herrn Jesus ein ganz besonders sichtbar gewordenes Zeichen von den Gefühlen unseres Herrn, die er hatte. Gerade auch zu seinem Freund. Das war nicht nur so eine oberflächliche Sache, weil er ja Jesus war. Es war eine herzliche Beziehung, die er zu ihm hatte, zu Lazarus. Er fragt dann, wo habt ihr ihn hingelegt? Wo habt ihr ihn hingelegt? Und sie antworten, komm, wir zeigen dir das, komm. Ich zeige dir, wo wir ihn hingelegt haben. Und das kannst du heute noch sehen, wenn du nach Bethanien gehst. Eine Gruft. Die Trauernden und Weinenden, sie gehen zum Grab. Und bald geschieht dieses größte Wunder unseres Herrn Jesus dort. Er ruft mit lauter Stimme hinein, Lazarus, komm heraus! Und durch dieses Rufen, durch den Ruf unseres Herrn Jesus, muss sogar der Tod weichen. Ich fand es so interessant, dass Lazarus nicht aus irgendeinem, weil er irgendetwas da macht, sondern der Herr ruft ihn. Jesus ruft ihn. Und er kommt heraus. Der Tod hat dann keine Macht. Lazarus kommt aus diesem Grab und es passiert etwas, nämlich es passiert eine Wandlung. Könnt ihr euch bildlich mal mit hineinnehmen in diese Situation? Vorher, ihr seid am Heulen, ihr seid am Weinen, weil jemand aus eurer Familie dort in der Gruft liegt, der, das heißt ja, er roch schon. Hast du mal eine Leiche gerochen? Der stank schon. Alle waren einen Meter weiter weggegangen. Und jetzt, sie waren am Heulen und er ruft und er kommt raus. Da passiert diese Wandlung, nämlich von Trauer in Freude. Von Trauer in Freude. Die Trauertränen werden gewandelt durch unseren Herrn Jesus in Freudentränen. In Freudentränen. Egal wie tief wir durch dieses Tränental auch müssen, wenn Jesus mit dabei ist, werden aus den Tränen der Traurigkeit Tränen der Freude. Wenn der Herr Jesus mit dabei ist, hast du ihn mit dabei in deinem Leben? Sonst sieht es arg aus. Dann hast du nämlich nur noch Tränen der Traurigkeit, der Hoffnungslosigkeit. Aber wenn Jesus mit dabei ist in deinem Leben, dann kann diese Traurigkeit beiseite genommen werden und umgewandelt werden in Freude. Jede Träne, die hier auf diesem Weg, in diesem Tränental verloren wird von dir und mir, ist in den Augen des Herrn kostbar. Meinst du, das sage ich einfach nur so, weil das gerade gut passt? Nein, steht in der Bibel. Schlagt mal auf, Psalm 56, jede Träne ist ihm kostbar, die du weinst. Wenn du sein Kind bist, dann hat er Acht auf dich, auf jede Träne. Psalm 56, Vers 9, jede Träne ist ihm sogar so kostbar, dass er sie aufbewahrt. Psalm 56, Vers 9, du zählst, wie oft ich fliehen muss. Sammle meine Tränen in deinen Schlauch. Stehen sie nicht in deinem Buch? Das heißt, der Zustand, wie es dir geht, wie es dir wirklich geht, ist dem Herrn nicht egal. Jedem Einzelnen von uns, kann man das begreifen mit unserem kleinen Spatzenhirn? Ich darf das sagen, ich heiße Vogel. Können wir das begreifen, dass der Herr jeden, wirklich jeden hier, der heute hier ist und darüber hinaus und bis zu den Enden der Erde, so wichtig ist, dass er die Tränen nimmt und aufbewahrt und sogar in sein Buch schreibt? Es ist mir richtig anders geworden, als ich das gelesen habe. Das heißt, dieser Zustand ist ihm nicht egal, wie es uns hier auf dieser Erde geht. Er schreibt die Tränen, die du verheulst, in ein Buch. Das ist Tränenbuchführung. Das haben einige ja auch schon zu Lebzeiten. Wenn es nicht so gut geht in der Firma, dann ist das auch eine Tränenbuchhaltung. Aber das ist hier nicht gemeint. Sondern hier ist es eine Tränenbuchhaltung wirklich für jede einzelne Träne, die du weinst. Er geht mit dir durch dieses Tal. Ist das nicht eine herrliche Zuversicht, die wir haben? Er geht mit dir. Aber nach jedem Tal kommt auch wieder ein Berg. Irgendwann kommt ein Berg. Und das ist mein zweiter Punkt. Der Berg der Tränen. Der Berg der Tränen. Jesus ging damals von diesem Tal unten von Jericho, wo er diese Botschaft bekommen hatte von seinem Freund Lazarus, rauf nach Bethanien. Er ging auf die Höhe. Und wenn du nach Bethanien gehst, das liegt ja so ein bisschen vor Jerusalem. Wenn du von Jericho unten raufkommst, dann bist du kurz vorher in Bethanien und dann kommt nur noch dieser letzte Berg und dann bist du mit Sicht auf Jerusalem. Wenn man nach Jerusalem will, muss man durch ein Tal, um dann anschließend auf die Höhe zu kommen, auf die Bergeshöhe. Jesus ging hinauf. Er war ein richtiger Olim, ein Hinaufziehender. So heißen ja noch immer die Einwanderer, die nach Israel kommen. Sie sind die Hinaufziehenden, die Einwanderer. In Jerusalem, da ist doch alles super, auf diesem super heiligen Berg. Da, wo der Tempel ist, da, wo Gott selber wohnt. Einfach herrlich, im wahrsten Sinne des Wortes. In der Gemeinde ist es doch herrlich. Ist das nicht schön in der Gemeinde? Da kann es doch gar keine Probleme, keine Schwierigkeiten geben in Jerusalem, oder? In der Gemeinde, da gibt es doch keine Probleme. Die anderen haben Probleme, weil die nicht darauf hören, was ich sage. Aber ich habe doch keine Probleme in der Gemeinde. Kennt ihr das? Das ist doch dieses Reden, was wir oft haben. Jesus, er kennt die Probleme, er kennt die Schwierigkeiten. Also Jesus kommt von dem Haus seiner Freunde aus Bethanien und er geht diesen letzten Berg hinüber. Das sind nur so 2-3 Kilometer. Gehst du oben über den Berg und dann auf einmal sieht er diese einzigartige Stadt Jerusalem, Jerusalem vor sich liegen. Er steht auf dem Ölberg und das ist dieser letzte Berg, den er nur noch zu überwinden hat, der Ölberg. Und dann sieht er das Panorama von Jerusalem. Er bleibt stehen und was passiert dann? Schlagt mal auf, Lukas 19. Was passiert dann? Er kommt über diesen Berg und dann sieht er diese Stadt. Lukas 19, Vers 41. Lukas 19, Vers 41. Und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie. Er war auf dem Ölberg, er sah die Stadt Jerusalem und er weinte über diese Stadt. Lukas 19, Vers 41. Jesus weinte nicht, weil diese Stadt so fantastisch aussah. Hast du das mal miterlebt, so einen Sonnenaufgang am Ölberg und du siehst dann diese Stadt Jerusalem da vor dir liegen? Hast du das mal erlebt? Wer hat es schon mal erlebt? Sonnenaufgang auf dem Ölberg. Darf ich mal um Handzeichen bitten? Ja, und wo war der Rest? Ihr müsst mal mit dem Mitternachtsruf mitfahren. Mensch, Leute, erlebt das mal. Da kommen dir die Tränen, wenn du das siehst. Das ist eine fantastische Stadt. Aber deswegen hat Jesus nicht geweint, weil er das herrliche Panorama sah. Nee, absolut nicht. Es war etwas anderes, was ihm die Tränen in die Augen trieb. Er weinte und vergoss seine Tränen, weil er schon in der prophetischen Vorausschau das Gericht über diese Stadt Jerusalem gesehen hatte. Er sah schon die Kreuze dort hinten stehen. Wenn du so oben auf dem Ölberg stehst, dann siehst du das so rechts von dir. Und da siehst du dann Golgatha. Er sah schon diese 3 Kreuze dort stehen. In der prophetischen Sicht, er sah den Untergang dieser Stadt, der vom Kaiser Titus mit seinen Truppen Jerusalem den Erdboden gleich machte. Das sah er. Und er weinte. Er weinte bitterlich. Diese Begebenheit, sie ist in Israel wie so vieles, was man so sieht, in ein Bauwerk gleich umgemünzt worden. An der Stelle, an der Jesus diese Worte gesprochen hat und geweint hat, etwa auf der halben Höhe jetzt vom Ölberg, wenn du runterkommst vom Ölberg, ist eine Kirche gebaut worden, um an dieses Ereignis zu erinnern. Sie heißt Dominus Flevit. Der Herr weint, heißt das übersetzt. Diese Kirche, sie hat die Form einer Träne, Tränenkirche. Wenn wir in unsere Gemeinden heute hineinschauen, in der heutigen Situation, kommen uns dann nicht auch die Tränen? Kommen uns dann nicht auch die Tränen, wenn wir die allgemeine Gemeindesituation im Schweizer Raum, im deutschen Raum, weltweit betrachten? Müssen wir dann nicht auch weinen? Wir haben doch genau die gleichen Probleme, die damals in Jerusalem geherrscht haben. Ganz genau, exakt gleich. Hinten herum reden, Brüder und Schwestern. Schon mal erlebt? Und dann kriegst du am Sonntag so ganz herzlich die Hand. Wenn ich dann einer noch so mit zwei Händen so, ach. Und du weißt haargenau, in der Woche hat er über dich schlecht gesprochen. Kennt ihr das? Nein, kennt ihr nicht, ist okay. Aber ich sag's euch ja jetzt. Also, ich habe das schon mal erlebt. Geschäfte stehen nur noch im Vordergrund, wenn du an manche Dinge denkst, wo nur noch Profit gemacht wird. Mit dem Wort Gottes. Wenn es darum geht, wo es eigentlich hätte das Wort laufen sollen, da geht es nur noch hier drum. Wenn du dann siehst, was mit seinem Wort getan wird, mit der Bibel, die dir uns gegeben hat, wo wir sagen dürfen, sie ist irrtumslos und unfehlbar. Wenn du dann auf einmal hörst, dass Bibelübersetzungen kommen und die Wörter kann ich hier gar nicht sagen von der Kanzel. Ihr habt davon gehört, die Volksbibel, wenn sie übersetzt wird mit allen möglichen Kraftausdrücken, nur damit angeblich junge Leute dann diese Bibel lesen. Und das Schlimme ist noch, sie wird weiter übersetzt. Das heißt, jeder kann sich an diesem Projekt beteiligen. Wenn du so gerade Lust und Laune hast, dann nimm mal aus deiner Erinnerung irgendeinen Teil der Bibel und erzähl ihn nach und beim nächsten Mal wieder abgedruckt. In der Bibel. Und das ist für andere Wort Gottes. Könnt ihr euch das vorstellen, wie die Ehrfurcht verloren gegangen ist vor dem Wort Gottes? Falsche Lehren werden in unseren Gemeinden akzeptiert. Besonders überkandidelte Frömmigkeit wird vorgeheuchelt. Kennst du die Leute, die so mit der Bibel ganz besonders so, zeigen sie das noch so extra, ja? Ich gehe aber jetzt, ja? Liebe Leute, was steckt dahinter? Was steckt dahinter? Oft ist das nur eine heiße Luftblase. Wir haben gestern Abend noch darüber gesprochen. Wenn das denn so wäre, wenn wir das im Himmel könnten, wir würden uns wundern, wer drin ist im Himmel, und wir würden uns aber auch wundern, wer nicht drin ist. Wenn das denn machbar wäre. Ja, selbst auf den geistlichen Höhen in unseren Gemeinden und Versammlungen gibt es Situationen und Zustände, die einem noch die Tränen in die Augen schießen lässt. Oft sind es auch gerade die Verletzungen, die uns in unserer Gemeinschaft mit Christen zugefügt werden. Vielleicht sind es gerade diese Verletzungen, die uns in der Gemeinde zugefügt werden, die uns weinen lassen oder sogar fast resignieren lassen. Achtung, Tränen heilen keine Wunden. Das ist ein Sprichwort, was nicht stimmt. Tränen heilen keine Wunden, aber sie helfen beim Desinfizieren. Wir haben gehört, es ist Salz darin. Gerade da ist der Herr uns wieder ganz nah zur Seite und weint mit uns an diesem Platz, wenn wir resigniert sind. Wenn uns zum Weinen zumute ist, dann ist er da. Wenn du Ja zu ihm gesagt hast, ihn eingeladen hast in dein Leben, dann ist er da. Also selbst die Berge, die Bergzeiten in unserem Leben, wo du oben über die Höhen wandelst, können uns zum Weinen bringen. Aber Jesus hilft uns, dort immer wieder diese richtige Sichtweise zu behalten und nicht nur das Negative zu sehen. Wenn du nur auf das Negative schauen würdest, da könntest du doch einpacken, nach Hause. Wir müssen den richtigen Blick behalten auf die guten Dinge, auf das, was wirklich der Herr uns schenkt. Damals, Lukas 19, schaut mal rein, Lukas 19, die Verse 42 bis 44, da ist ja diese Aufforderung, was er dann gemacht hat, diese Androhung Jesu des Gerichtes über diese Stadt Jerusalem. Lukas 19, 42 bis 44. Aber wenn du das liest, Lukas 19, 42 bis 44, schau mal drüber. Es geht nicht darum, um die Vernichtung Jerusalems. Jesus ist nicht darauf aus, Jerusalem zu vernichten. Nein, absolut nicht. Sondern es beinhaltet die Aufforderung, was? Zur Umkehr. Ach, Jerusalem, dass du es doch begreifen würdest, Jerusalem. Ich habe es doch so oft versucht. Und dieser Ölberg, er ist ein ganz besonderer Platz. Er ist dieser Tränenberg, möchte ich ihn wirklich nennen. Weißt du, wer da auch Tränen verweint hat an diesem Berg? Am Ölberg nicht nur Jesus. Schlacht mal auf. 2. Samuel. Da war ein Mann, der hat entsetzliche Sünde in seinem Leben auf sich geladen. Der hat sogar jemanden bewusst umgebracht oder umbringen lassen. Und er ist auch an diesem Berg wiederzufinden, nämlich an dem Tränenberg, an seinem persönlichen Tränenberg steht der David. 2. Samuel 15, Vers 30. David bereut seine Sünde und die Folgen, die daraus entstanden sind. Wenn du das liest in 2. Samuel 15, Vers 30 und folgende, wie er darauf geht, wie er sich, wie sogar das ganze Volk, wie die Stadt Jerusalem hinter ihm hergeht und einfach Buße tut. Das ist ein Tränenberg, das ist der Ölberg. Warst du schon an so einem Berg, wo du Buße getan hast über das, was in deinem Leben passiert ist? Gott möchte nicht unseren Untergang, Gott möchte unsere Rettung, auch damals dem David. Er wollte doch nicht, dass David, das wollte er nicht. Er wollte David doch nicht kaputt machen, er wollte David aufbauen. Die Tränen haben aber auch eine Besonderheit, gerade da. Und ich habe das gehört von dem lieben Bruder, der auch hier schon gesprochen hat, Werner Gitt. Er hat eine Träne genommen und hat die untersucht. Und wisst ihr was? Die Träne unter dem Mikroskop ist das einzige Kristall, was immer eine Kreuzform ergibt. Immer eine Kreuzform. Also wenn du Tränen weinst, was ist mit dabei? Hier, das Kreuz, Jesus, er ist da, auch wenn du weinst, auch wenn du weinst. Auf diesem Ölberg weinte also Jesus und trotzdem ist es ja ein Platz der absoluten Hoffnung, dieser Ölberg. Der Herr, er wird wiederkommen auf diesen Berg, auf diesen Ölberg, seine Füße wird er dorthin stellen, auf diesen Tränenberg. Wieder ist diese Verbindung da mit Weinen und Freude. Merkt ihr das? Wieder Weinen und Freude. Genauso wie damals bei Lazarus. Weinen und Freude zusammen. Der Ölberg, der Tränenberg und gleichzeitig der Berg der Hoffnung. Der Berg der Hoffnung, dass der Herr wiederkommen wird. Kommen wir zu unserem letzten Tränenbegegnungspunkt mit unserem Herrn. Nach dem Tränental, nach diesem Tränenberg, geht es nun auf das offene Feld. Und das ist der dritte Punkt heute Morgen, das Feld der Tränen. Wir haben jetzt schon viel über Tränen gehört. Wir haben gerade auch die Tränen gesehen, die Jesus vergossen hat. Jesus wusste mit seinen Tränen umzugehen. Er wusste es. Jetzt sind wir gefragt, wie gehen wir mit unseren Tränen um? Als Kinder Gottes, wenn du den Herrn Jesus aufgenommen hast in dein Leben, wie gehst du mit Tränen um? Wie keine Pflanze ohne Regen wächst, so wächst auch ein Kind nicht heran, ohne zu weinen. Kinder weinen oft, ja? Fällt's hin.
Papa, Mama.
Und das geht so schnell, ja? Wir waren jetzt hier, ich habe meine Frau mitgenommen und gesagt, komm, das machst du jetzt mal. Sie war vor 20 Jahren das letzte Mal hier in der Zionshalle. Hat sie gesagt, ich würde gerne nochmal da mitkommen, wenn das klappt. Und dann habe ich gesagt, gut, schauen wir, dass das hinhaut. Jetzt ist sie mit dabei. Sie kommt mit und direkt am Freitagabend, als wir hier waren, wir waren kaum hier, Anruf von den Kindern. Die Älteste ruft an und sagt, Papa, der Kurze, das ist immer bei uns der Kleine, ja, der Kurze heult schon seit über einer Stunde. Der hat Ohrenschmerzen, der hält es nicht aus. Was sollen wir machen? Heulen, weinen. Wie gehen wir jetzt damit um? Kinder weinen. Wir als Kinder Gottes vergießen auch Tränen in unserem Leben. Aber der Herr sagt uns was in seinem Wort? Bitte schlagt auf Psalm 126, Vers 5. Psalm 126, Vers 5. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Mit Freuden ernten. Der Herr ist mit uns, jederzeit. Das hat er uns doch verheißen in seinem Wort. Das hat er doch gesagt hier. Bis ans Ende der Zeit. Ich bin bei euch alle Tage. Und dort ganz am Ende der Zeit, nach dem Tal und den Bergen, bringt er uns auf das weite Feld hinaus. An der Hand unseres Herrn Jesus gehen wir mit ihm durch dick und dünn. Wenn du an seiner Hand bist, dann kann es noch so dick kommen in deinem Leben. Lass ihn nicht los. Halt ihn fest. Er hält dich fest. Beim Herrn, da darfst du weinen, da darfst du Leid haben, da darfst du klagen. Die Psalmen, sie sind voll davon. Er versteht dich nur so gut, wenn du auch mal Leid hast und wenn du ihm auch mal die Ohren voll heulst. Das darfst du. Bei ihm brauchen wir keine Maske zu tragen. Er kennt dich durch und durch. Nur Achtung, wenn du eine Maske aufhast und es nicht ehrlich meinst, denk immer daran, hinter einer Maske sieht man nicht, wenn du weinst. Das sieht man nicht. Nimm die Maske ab. Sei authentisch in deinem Leben als Christ. Jesus sieht unsere Tränen und er möchte uns, er möchte dir und mir helfen. Wenn wir mal so richtig am Boden liegen, wenn es uns mal so richtig schlecht geht, wenn wir mal so richtig gebeutelt worden sind vom Leben, wenn wir auf unserem Arbeitsfeld oder in unserem Umfeld so richtig enttäuscht worden sind, so eine richtige Bruchlandung gemacht haben, dann darfst du weinen. Aber dann weißt du, der Herr ist mit dir. In so einer finsteren Nacht, wenn du mal so richtig da niederliegst, dann siehst du manchmal durch deine Tränen nur noch so ganz schöne Sterne. Wenn du so raufguckst und du denkst, es ist ganz dunkel, dann guck mal nach oben und dann siehst du die Sterne. Der Herr gibt uns gerade dann wieder den Blick frei auf seine Verheißungen, auf seine Zusagen. Am Ende der Zeit, wenn wir dann bei ihm endlich angekommen sind, haben wir auch keine Tränenprobleme mehr. Ist das nicht herrlich? Dann brauchen wir nicht mehr, uns Gedanken darüber zu machen, wie wir das hier abgewischt bekommen, ja? So mit diesem. Das brauchen wir nicht mehr beim Herrn hier. Tempo hat dann ausgedient. Die können Konkurs anmelden. Das ist vorbei. Jesaja 25, Vers 8, guckt mal bitte. Schaut mal rein. Jesaja 25, Vers 8. Er wird den Tod auf ewig verschlingen. Und Gott, der Herr, wird die Tränen abwischen von allen Angesichtern und die Schmach seines Volkes wird er hinwegnehmen. Ja, der Herr hat es gesprochen. Er hat es versprochen. Und daneben kannst du dir klein eine Bibelstelle schreiben. Offenbarung 21, Vers 4. Offenbarung 21, Vers 4. Neben Jesaja 25, Vers 8. Schreibt ihr das daneben? Offenbarung 21, Vers 4. Und Gott wird abwischen. Ein paar? Alle. Alle Tränen. Alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Ist das nicht herrlich? Eine Zusage, auf die wir uns stützen dürfen. Und da haben wir dann nochmals diese Vereinigung von Tränen und Freude. Weil was wird das sein, wenn wir beim Herrn sind? Ja, liebe Geschwister, da ist ein Sonntagmorgen beim Mitternachtsruf nichts dagegen. Und der ist schon fantastisch. Unter dem Herrn. Und hier in Gemeinschaft und unter dem Wort. Aber wenn wir beim Herrn sein werden, erst vorher Tränen und dann beim Herrn. Ich habe es gestern gesagt bei der Wochenendbibelschule, die wir hatten, bei der WOBI. Die Fanny Crosby, sie war blind, sie war eine ganz bekannte Schreiberin von Liedern. Sie hat auch selber gesungen. Sie ist mit Moody oft rumgezogen. Diesen bekannten Evangelisten hat dort gesungen. Fanny Crosby, sie war blind. Dann haben die Leute sie gefragt, wie hältst du das bloß aus? Da sagt sie, ich freue mich, dass ich blind bin. Was? Wie kannst du dich freuen, wenn du blind bist? Dann sagt sie, wisst ihr, was ich als Erstes sehen werde, wenn ich sehen kann? In das Angesicht unseres Herrn Jesus. Ist das nicht herrlich? Wenn wir beim Herrn sein werden? Was das für Freudentränen sein werden? Dann wird wirklich Freude sein beim Herrn, an den wir geglaubt haben, dass wir ihm gegenüberstehen und in seine Arme uns fallen lassen dürfen. Nach diesem langen Weg durch dieses Tränental auf die Berge hinauf und dann auf dieses weite Feld, wenn er dann uns nach Hause holt. Wir sind durch dieses Tal der Tränen gegangen heute Morgen, haben das miteinander betrachtet. Auf den Berg der Tränen sind wir gestiegen und dann an der Hand des Herrn auf das Feld der Tränen gegangen. Wenn man weint und die Flut in den Augen zum Ausbruch kommt und dann Trost erfährt, liebe Geschwister, das ist wie so ein warmer Sonnenstrahl in einer dunklen und kalten Umgebung. Das Schöne und Herrliche ist bei all den Tränenplätzen, die wir uns heute miteinander angeschaut haben. Wir sind nie alleine, wenn du den Herrn Jesus in deinem Herzen aufgenommen hast, als Heiland, als Retter, dann bist du nie allein an diesen Plätzen. Der Herr ist mit uns jederzeit. Und das darf uns froh und dankbar machen. Er kommt bald wieder, um uns nach Hause zu holen. Freuen wir uns? Freuen wir uns trotz Tränen? Maranatha, unser Herr, komm! Das soll unser Ruf sein. Und dann freuen wir uns, wenn er uns nach Hause holt. Dann sind die Tränen abgetrocknet. Die Tränen haben mir sehr viel zu sagen gehabt in der Vorbereitung. Und ich hoffe, auch ihr konntet an diesem Morgen etwas aus seinem Wort mitnehmen. Lass uns noch beten miteinander und wir stehen dazu auf, wem es möglich ist. Treuer Gott und Vater, wir wollen dir Danke sagen dafür, dass wir die Zusage haben dürfen aus deinem Wort, dass du bei uns bist jederzeit. Wenn es noch so heftig kommt in unserem Leben, wenn noch so viele Tränen geweint werden, oh treuer Gott und Vater, du hast uns gesagt, dass du mit uns bist. Dafür wollen wir dir Danke sagen. Wir wollen dir Danke sagen dafür, dass wir in deiner Gegenwart geborgen sein dürfen. O treuer Gott und Vater, wir danken dir dafür, dass du uns deinen Sohn Jesus Christus geschenkt hast, dass er sein Blut vergossen hat für jeden Einzelnen für uns und dass wir jetzt, wo er erhöht worden ist und zur Rechten sitzt bei dir, du uns den guten Heiligen Geist gegeben hast, der unser Beistand sein darf, der uns führt und leitet jeden Tag. O Herr, du lässt uns nicht los. Ich danke dir dafür. Und Herr, du weißt, wer heute in unseren Reihen sitzt, wer es hört weit darüber hinaus durch Kassette, CD oder auch im Internet, Herr. Wer dich noch nicht kennt, wer dich noch nicht als persönlichen Heiland angenommen hat, Herr, werde du ihm heute zu groß, dass er versteht, was es heißt, wirklich zur Ruhe zu kommen bei dir, die Tränen abgewischt bekommen von dir. O treuer Gott und Vater, ich danke dir dafür, dass wir das wissen dürfen. Du hast so eindeutig in deinem Wort heute zu uns gesprochen, zu mir, Herr. Ich danke dir dafür. Herr, und so lass uns das mitnehmen, Herr. Und da, wo wir noch nicht diese Entscheidung getroffen haben, dass wir dein Kind sind, Herr, oder wieder abgewichen sind, gib, dass heute Morgen der Weg zu dir erfolgt, an deine Hand, an dein gutes Vaterherz. Gib wirklich Kraft dazu. Ich danke dir dafür, Herr Jesus, dass du es nur schenken kannst an diesem Morgen. Und wir wollen dir für alles die Ehre geben. Im Namen Jesu. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Johannes Vogel mit dem Thema »Die Flut der Augen, unsere Tränen«. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, bitten wir Sie herzlich, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!